Immowissen à la Rivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immowissen à la Rivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara Brüber von der Rivia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Wolfgang Lang.
Ja, mein Name ist Wolfgang Lang und ich bin seit knapp 20 Jahren Rechtsanwalt, habe aber auch schon als Verwalter und als Berater für Eigentümer gearbeitet, also beleuchte ich das Gebiet von allen Seiten.
Hallo zusammen, schön, dass Sie eingeschaltet haben und hallo Herr Dr. Lang, schön, dass Sie uns wieder im Podcast hier bereichern mit Ihrem Wissen. Hallo.
Oh, hallo.
Sie haben heute einen speziellen Fall mitgebracht und zwar sprechen wir heute über die Vermieter, das Vermieterdasein. In dem Fall, den Sie mitgebracht haben, hatte ein Vermieter einfach doppelt und dreifach Pech, anders kann man es nicht sagen. Im Zuge des Ganzen möchten wir aber auch mal darüber sprechen, also Vermieter haben ja doch irgendwie oft auch viele Kosten, die auf sie zukommen, ne? Schönheitsreparatur, ne? Haltungsmaßnahmen, dann energetische Maßnahmen und so weiter und so fort, wo dann plötzlich irgendwie ein Riesenbatzen Geld bezahlt werden muss und den muss man auch erstmal haben. Und da sprechen wir darüber, was wie geregelt ist und wie man vielleicht vorbauen kann. Zunächst aber jetzt erstmal der Fall, den Sie mitgebracht haben, da konnte man leider nicht so viel vorbauen. Ne? Das war blöd gelaufen,
sag genau, ich mal. Genau, also der Fall, den ich mitgemacht habe, spielt zur Zeit der A-Flut. Ja? Mhm. Das Haus war massiv betroffen, so schwer beschädigt worden, dass es tatsächlich eine Zeit lang nicht bewohnbar war. Also keine Heizung, kein Strom, gar nichts. Ja? Und waren Mehrparteienhaus, die Mieterin ist dann ausgezogen, weil die Wohnung nicht bewohnbar war und ist in Bonn ins Hotel gezogen, hat dort 1,5 Jahre verbracht. Man muss dazu sagen, es war eine möblierte Wohnung, die sie bewohnt hatte. Und das Hotel, in das sie gezogen war, war ein 4-Sterne-Hotel. Also ganz gut
möbliert, aber ein bisschen besser möbliert vielleicht.
Ja, und das dann eben über einen Zeitraum von 1,5 Jahren, bis die Wohnung sozusagen vollständig wiederhergestellt war. Es ist eigentlich auch unstreitig gewesen, dass die Wohnung in diesem Zeitraum nicht bewohnbar war. Ja. Mhm. Das Problem war nur, dass erhebliche Kosten aufgelaufen sind für diesen Ersatzwohnraum. Mhm. Und ja, da kommen dann verschiedene Aspekte hinzu, dass das Ersatzwohnraum in Bonn war, was ja ein weiteres Umfeld sozusagen vom Ahrtal. Der Vermieter hat diesen Prozess verloren. Die Mieterin wollte Aufwendungsersatz haben für diese Hotelkosten. Und das wurde ihr auch zugesprochen. Ja.
Das heißt, er hat jetzt quasi Pech, weil Haus kaputt.
Ja.
Und nochmal Pech, weil er muss jetzt für 1,5 Jahre 4-Sterne-Hotel-Zimmerkosten tragen.
Genau. Vielleicht kann man sich bei dieser Gelegenheit mal mit den Grundlasten- und Pflichtenverteilungen im Mietrecht befassen, um das Ganze mal aufzurollen. Grundsätzlich ist es so, dass die Erhaltungslast, also die Verpflichtung, das Mietobjekt in einem bestimmten Zustand zu erhalten, beim Vermieter liegt.
Ja. Okay.
Das ist die Grundverteilung nach dem Gesetz. Und das bedeutet auch, dass so etwas wie Schönheitsreparaturen, blöder Begriff, weil da wird eigentlich nichts repariert in dem Sinne, sondern es wird eigentlich nur wieder was aufgehübscht. Ja. Schönheitsreparaturen sind ein Unterfall der Erhaltung. Mhm. Das heißt, wir kennen das zwar aus dem Wohnraummietrecht so, dass die Schönheitsreparaturen vertraglich immer gerne auf den Mieter abgewälzt werden. Aber an sich ist das ein Ausnahmefall. Mhm. Weil das eben einen Ausnahmefall darstellt, muss man den vertraglich richtig regeln. Ja.
Braucht man die richtige Klausel jetzt mittlerweile.
Man braucht
ne?
die richtige Klausel, man braucht auch die richtigen Voraussetzungen, dass es überhaupt geht. In den letzten Jahrzehnten hat der Bundesgerichtshof an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, die Schönheitsreparaturen auf den Mieter, auf den Wohnraummieter abzuwälzen, verkürzt, ja. Mhm. Oder erklärt, was es für Grundprämissen gibt. Und eine Grundprämisse ist, und die finde ich auch völlig richtig, dass man dem Mieter nur das anlasten kann, was er selber abwohnt. Ja. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich ohnehin nur die Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzen kann, wenn er in eine komplett renovierte Wohnung einzieht.
Ja. Also wenn die einen neuen Zustand hat, ja, also super weiße Wände, sage ich mal, ja, zum Beispiel, ja, dann sollte er auch am Ende super weiße Wände wieder abliefern.
Ja, so ungefähr zumindest. Wenn der Zustand der Mieträume bei seinem Auszug dies erfordert. Ja. Wenn jemand jetzt nur ein halbes Jahr irgendwo wohnt, dann ist es also erfahrungsgemäß unwahrscheinlich, dass die Mieträume in dem Zustand sind, dass man sie erneut renovieren müsste. Das heißt, da muss
es
halt
hat ja auch nicht immer nur Vorteile, ne? Es gibt ja also Vermieter, die komplett darauf bestehen, dass ständig neu gestrichen wird. Aber irgendwann hat man halt auch 20 Schichten Farbe übereinander. Das ist auch nicht nur von Vorteil.
Das ist nicht von Vorteil. Dann müsste man tapezieren. Das Tapezieren, also wenn Tapeten da sind, gehört vom Umfang her zu den Schönheitsreparaturen. Das ist eigentlich so ein Punkt, der nach wie vor ein bisschen ungerecht verbleibt. Weil irgendwer ist als Mieter dann derjenige, der auch neu tapezieren muss, der dann mehr Arbeit hat sozusagen, weil man nicht mehr überstreichen kann. Das Problem ist so in der Form, finde ich, noch nicht befriedigend gelöst. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass ich als Voraussetzung erstmal haben muss, dass die Wohnung komplett renoviert ist beim Einzug. Und dann brauche ich die richtige Vertragsklausel, die es ermöglicht, die Schönheitsreparaturen, die turnusmäßigen Schönheitsreparaturen auf den Mieter abzuwälzen. Und da ist der Kernpunkt, ich darf nur das vertraglich regeln, was der Zustand der Mieträume erfordert. Mhm. Das bedeutet wiederum, ich darf keine starren Fristen einbauen, dass man alle so und so viele Jahre renovieren muss oder so, das wäre unwirksam, sondern es hängt davon ab, wie der Zustand der Mieträume ist. Wenn die das erfordern, dass man die Schönheitsreparaturen durchführt, dann müssen sie durchgeführt werden.
Also zum Beispiel, das habe ich schon mal gesehen, dass so ein Wandteppich an, also so ein gehäkelter Musterteppich mit Löchern drin an der Wand hing, und als der dann abgenommen wurde, dann ist natürlich dieses Muster an der Wand. Sowas wäre zum Beispiel, wenn man sieht, okay, da ist jetzt halt irgendwie eine graue oder vergilbte Wand und dahinter ist eigentlich noch das schöne Muster und so, dass da dann irgendwann, das wäre jetzt sowas, wo man sagen würde, ach, da wäre jetzt nochmal ein Punkt, könnte man mal streichen.
Genau, da ist der Zustand der Mieträume so, dass man sagen würde, ja, das ist nicht mehr schön. Man sieht daran schon, das ist natürlich wieder Auslegungsfrage. Ne? Mhm. Also dieses Thema Schönheitsreparaturen bietet viel Spielraum für Auslegung. Letztlich sagt dann das Gericht, was der Zustand war und ob man hätte renovieren müssen oder nicht. Erfahrungsgemäß.
Aber wir hoffen natürlich alle nicht, da zu landen. Ja.
Nee, das hofft man natürlich nicht. Erfahrungsgemäß ist es so, dass unter 5 Jahren Mietzeit die Qualität der Farben heutzutage das nicht hergibt, dass da schon was zu tun ist. Ja. Danach muss man sich es genauer angucken. Also man muss es sich immer genauer angucken, aber in der Regel wird das so sein, dass das erst ab 5 Jahren überhaupt relevant wird. Ja. Davon zu unterscheiden ist die Beschädigung der Mietsache. Mhm. Der Mieter kann zum Beispiel, was weiß ich, Dübellöcher in die Wand anbringen oder so, um Bilder aufzuhängen. Das wäre aber normales Wohnverhalten. Und alles, was normales Wohnverhalten ist, was üblich ist, was man in seinen Wohnräumen so treibt, ist keine Beschädigung. Beschädigung ist unsachgemäße Behandlung. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Türklinke abreiße oder eine Innentür eintrete, ja, krasses Beispiel, aber ne, das ist eine Beschädigung. Das hat mit den Schönheitsreparaturen gar nichts zu tun, weil das kein Aufhübschen ist, sondern das ist Beschädigen. Da muss ich Ersatz leisten als Mieter, allerdings immer nur zum Zeitwert. Ja, da wird einem angerechnet, wenn ich das richten lasse als Vermieter oder mir Schadensersatz geben lasse, habe ich ja wieder einen neuen Gegenstand und der ist dann eben neu, und eigentlich war aber das Beschädigte Die beschädigte Wand oder Tür oder so war ja nicht mehr neu. Insofern muss man sich den Abzug neu für alt anrechnen lassen. Zeitwert
quasi. Das ist auch immer ein bisschen schräg, ne? Ein bisschen schwierig drauf zu kommen. Mhm.
Genau, aber das ist halt Schadensersatzrecht. Das sind allgemeine Grundsätze, die.
Aber es ist ja immer, wenn ich jetzt Ihnen Ihren Bürostuhl kaputt breche, dann sollte ich dafür wohl auch aufkommen.
Ganz genau, ne? Ja. Aber eben zum Zeitwert. Also letztlich ist der Geschädigte immer so ein bisschen gekniffen, weil der hätte sich keinen neuen Stuhl gekauft.
Mhm. Aber und so ein neuer ist natürlich teurer als ein gebrauchter. Also
ganz genau. Ne? Ja, ja, genau. Ja, so ist es. Und beim Auto auch. Zurück zu den Vermieterpflichten. Wir haben also die Situation, dass man in kleinem Umfang versuchen kann, vertraglich die Erhaltungslast auf den Mieter abzuwälzen. Zum Beispiel bei der Schönheitsreparatur. Wenn das wirksam vereinbart wurde, wunderbar, ja, dann hat man diese Möglichkeit. Wenn ich eine größere Erhaltungsmaßnahme an der Mietsache durchführen muss als Vermieter, dann muss ich mir klar machen, dass ich mit der Mietsache ja Geld verdiene. Ja, ich bekomme einen Mietzins dafür. Mhm. Und der Deal ist beim Wohnraummietvertrag, dass ich eine Wohnung in einem bestimmten Zustand vermiete und auch schulde als Vermieter. Ja, das heißt, die Erhaltung, die man hin und wieder treiben muss, um nicht eine mangelhafte Mietsache anzubieten, die kostet Geld. Ja, das ist völlig in Ordnung, dass diese Last beim Vermieter liegt, muss man ganz klar sagen. Und das kann auch teilweise teuer sein, weil wenn ich jetzt Fensteranlagen austauschen muss oder so, dann ist das teuer. Und irgendwann sind Fensteranlagen einfach in einem Zustand, der einen Mangel darstellt. Mhm. Ein Mangel ist immer das, was von der Sollbeschaffenheit, die man vertraglich bei Mietbeginn vereinbart, abweicht, negativ abweicht. Und das bedeutet auch, dass wenn ein Gebäude altert, ja, dass irgendwann solche Schäden entstehen, mhm, und Erhaltungsbedarf aufkommt. Und dann muss ich den eben durchführen. Oder ich muss damit leben, dass der Mieter seine Gewährleistungsansprüche geltend macht und sagt, das ist ein Mangel der Mietsache, hier regnet es rein, ich zahle jetzt weniger Miete.
Minder. Mhm.
Ich mindere, genau. Oder ich mache andere Gewährleistungsrechte geltend. Ich mahne dich an, bring das in Ordnung. Und wenn du es nicht machst, gehe ich in die Ersatzvornahme und richte es selber. Man darf ja als Mieter nicht einfach direkt selber Hand anlegen, sondern man muss von dem Vermieter die Möglichkeit geben, den Mangel abzustellen. Deswegen bin ich auch verpflichtet, als Mieter einen Mangel zu melden, damit der Vermieter wieder in der Lage ist, zu wissen überhaupt, da ist ein Mangel.
Da ist was, ich muss handeln. Ne?
Und wenn ich ein guter Vermieter bin, dann handle ich auch und bringe die Dinge in Ordnung. Wenn das eine größere Sanierungsmaßnahme ist, dann kann das eventuell dazu führen, dass die Erhaltungsmaßnahme einen Aufenthalt des Mieters in der Wohnung unmöglich macht. Wenn ich eine Kernsanierung oder sowas betreibe, da kann ich den Mieter nicht einfach kündigen, das geht nicht, sondern der hat ja einen Mietvertrag mit mir. Ich muss also gucken, dass ich den irgendwo zeitweise anders unterbringe. Mhm. Ja. Und,
auf die Möbel? Also ich meine, jetzt war das eine möblierte Wohnung in unserem Ahrtal-Fall, aber in der Regel bringen die Mieter ja ihre Möbel mit. Auch die muss ich dann irgendwo unterstellen, oder?
Das muss irgendwo untergestellt werden. Alles das muss der Mieter dulden, ja, ist klar. Aber auf der anderen Seite muss ich als Vermieter eben die Kosten dafür tragen. Aha. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist der Grundfall, wo ich einfach davon ausgehe, ich bin als Vermieter in der Lage, einen Mietgegenstand zu vermieten und damit Geld zu machen. Dann schulde ich aber eben auch den vertragsgemäßen Zustand. Ja, und
also man muss das ja vielleicht auch, um es einfach von der anderen Seite nochmal zu sehen, weil erstmal klar tut das weh, ne? Wenn ich eine ganze Fensteranlage austausche oder so, das ist halt ein Riesenbatzen Geld auf einmal. Gleichzeitig werte ich natürlich auch mein Gebäude, mein Haus auf, ne, was mein Wertgegenstand wiederum ist. Also das Geld geht ja nicht, vielleicht etwas verloren, aber nicht schlussendlich wertet das ja auch den Wert wieder auf. Ne? Und das
genau,
ist ja
es ist eine Investition
in meine Tasche, genau.
In jedem Lebensgegenstand, mit dem ich Miete generiere. Ja? Und
aber das heißt, ich muss das auch von Anfang an mit einplanen. Ne? Also ich muss die Miete so machen oder mich so aufstellen, dass ich auf jeden Fall immer was dafür zur Seite legen kann, dass eben so größere Zahlungen auf mich zukommen. können,
genau,
und bezahlt werden können.
Genau, das steckt in der Miete drin. Ja, also die Erhaltungskosten, die man hat, stecken da mit drin. Die sind mit eingepreist. Klar wird das jetzt an verschiedentlicher Stelle begrenzt. Sowas, ich kann die Miete nicht beliebig hoch machen. Es gibt sowas wie die Mietpreisbremse da, wo sie greift und gilt örtlich. Es gibt auch Begrenzungen der Möglichkeiten, wie ich Miete erhöhen kann im laufenden Mietverhältnis. Also insofern ist man da schon ein bisschen beschränkt, aber man muss sich klar machen, wenn man Vermieter ist, dass die Erhaltungskosten eben da mit drinstecken. Ja. So, und jetzt ist hier der besondere Fall der, dass der Erhaltungsbedarf nicht durch die normale Alterung des Gebäudes eingetreten ist, sondern durch höhere Gewalt, durch diese A-Flut. Ja. Und das stellt aus meiner Sicht schon eine etwas andere Situation dar, ob ich als Vermieter meine Mietsache wie üblich instand halte.
Genau, ob ich eine Baumaßnahme vollziehe, um irgendwie wieder Mängel zu beseitigen.
Oder ob ich Opfer höherer Gewalt geworden bin.
Ja.
Höhere Gewalt ist etwas, was man meiner Ansicht nach nicht einer Vertragspartei einseitig aufladen kann. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man das denn dann auffangen gesetzlich?
Super schwierig, wenn man sich das überlegt, kann man ja auch schlecht dem Mieter dann plötzlich sagen, hier, du zahlst jetzt die Haussanierung mit oder so, ne? Das geht natürlich auch nicht, aber ja.
Genau, man muss diese Lasten bei höherer Gewalt gerecht verteilen. Und diese Möglichkeit ist vom Gesetzgeber insofern geschaffen, als die Regelungen, mit denen wir es da zu tun haben, unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten. Das sehen wir gleich, ich werde das gleich näher ausführen. Und bei diesen unbestimmten Rechtsbegriffen kann ich eine Wertung vornehmen als Gericht. Kann die unterschiedlichen Interessen abwägen und zu einer harmonisierten Lösung führen. Kommen wir zurück zu dem Erhaltungsproblem. Also wenn der Vermieter eine Erhaltungsmaßnahme durchführt, hat der Mieter Gewährleistungsrechte. Weil ja während der Erhaltung die Mietsache nicht in vertragsgemäßem Zustand ist. Es ist im Extremfall nicht bewohnbar. Das heißt, ich kann erstens die Miete auf null mindern in der Zeit, wo ich nicht in der Wohnung wohnen kann. Das ist klar, weil wenn ich da nicht wohnen kann, will ich dafür keine Miete bezahlen. Das ist ein Gewährleistungsrecht. Daneben steht ein Aufwendungsersatzanspruch für alles, was ich jetzt an Aufwendungen tätigen muss, um wohnen zu können als Mieter. Zum Beispiel Ersatzwohnraum. Ja. Und das ist auch verschuldensunabhängig. Wie gesagt, im Normalfall völlig in Ordnung. Ja. Aufwendungsersatz
aber
bedeutet...
oder sagen Sie kurz, was das bedeutet, genau, weil da rührt meine Frage hin.
Genau, Aufwendungsersatz bedeutet, wenn ich in meiner Mietsache nicht wohnen kann, dann brauche ich Ersatzwohnraum und ich brauche vielleicht eine Küche oder irgendwas, wo ich mir mein Essen machen kann. Gegebenenfalls braucht man dann also eine Wirtschaft, wo man was essen geht oder ein Hotel, wo man sich einmietet oder eine möblierte Wohnung, die man anmietet. Also diese Dinge meine ich damit. Ne? Jetzt hat der Gesetzgeber bei diesem Aufwendungsersatzanspruch eine Formulierung gewählt, wo ein unbestimmter Rechtsbegriff drinsteckt. Also ich lese das mal gerade vor. Die Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Erhaltungsmaßnahme machen muss, hat der Vermieter in angemessenem Umfang zu ersetzen. Und dieses angemessen, das ist der unbestimmte Rechtsbegriff. Da muss ich natürlich schon sehen, dass ich als Mieter nicht alles machen kann als Ersatzwohnraum.
Also 4-Sterne-Hotel wäre jetzt vielleicht ein bisschen drüber.
Es kommt drauf an. Also der Ersatzwohnraum darf durchaus gleichwertig mit dem sein, was ich vorher hatte. Ja, es darf auch drüber liegen, aber es muss halt insgesamt in der Gesamtschau noch vertretbar sein, angemessen sein. Den Umständen gerecht werden. Und hier war es in der Tat so, in dem A-Fall, das wissen wir alle, dass im näheren Umfeld die gesamte Infrastruktur...
Na gut, war alles dicht.
Also ich konnte im näheren Umfeld sowieso keinen Ersatzwohnraum finden. Ich musste irgendwo weiter ausweichen. In meinem Fall war es so, dass die Mieterin nicht berufstätig war und Familie in Bonn hatte. Mhm. Das heißt, sie hat sich wahrscheinlich aus diesem Grunde auch in Bonn gebucht. Ja. In Bonn war die Situation allerdings nicht so angespannt von der Infrastruktur her wie im Ahrtal. Natürlich ist es so, dass durch dieses Ereignis zunächst einmal in den ersten Wochen auch das weitere Umfeld um die Ahr herum belegt war. Ja. Mhm. Viele Hotels waren ausgebucht, Tiny-Häuser waren ausgebucht und solche Sachen. Das hat sich dann aber schon im Laufe der Zeit wieder gelegt. Es wurden dann ja auch Ersatzwohnräume, Container, alles Mögliche zur Verfügung gestellt von den Gemeinden. Und da muss man eben angemessen handeln. Und das Landgericht, also die zweite Instanz, hat hier einseitig die Risiken auf den Vermieter abgeladen, weil die gesagt haben, der Vermieter hätte ja der Mieterin erklären müssen, was sie sonst hätte machen sollen, ja, als in diesem Vier-Sterne-Hotel zu wohnen.
Also das ist ja tatsächlich eine Frage von mir gewesen. Hätte der Vermieter sich um eine Unterkunft kümmern können, müssen, dürfen, wie auch immer, dass er sagt, passen Sie auf. Ja. Ich habe geguckt, hier gibt es ein Airbnb oder was weiß ich nicht, eine möblierte Wohnung zu vermieten oder ein... Ich stelle mir zumindest eine andere Wohnung immer noch günstiger vor als ein Vier-Sterne-Hotel für anderthalb Jahre. Ne, ich meine, kürzerer Zeitraum, glaube ich, kann Hotel die angemessene Lösung sein. Aber
genau,
jetzt für so einen langen Zeitraum.
In den ersten Wochen denke ich, wo es auch sonst schwer war, eine möblierte Wohnung anzunehmen.
Auf Anhieb findet man ja auch so schnell gar nichts. Genau. Ne? Das kennen wir alle.
Da denke ich, kann man mit Fug und Recht sagen, das wäre angemessen. Mhm. Aber so nach ein, zwei Monaten wäre eine möblierte Wohnung anzumieten in Bonn sicherlich auch möglich gewesen oder hier im Umfeld von Bonn. Und insofern denke ich, überspannt das diesen Aspekt sehr. Und dann kommt eine zweite Komponente hinzu. Wir haben ja eben gesagt, wenn ich die Wohnung nicht bewohnen kann, während Erhaltungsmaßnahmen gemacht werden, kann ich die Miete auf null mindern.
Mhm.
Dem ist auch so. Die Frage ist nur...
Aber das heißt, auch wenn ich einen anderen Wohnraum dann zur Verfügung stelle, also weil ich, ich wohne in einer Wohnung und die Heizung ist komplett tot und es ist eisekalt, kann ich noch verstehen, denn ne, das dauert und so, dass man dann irgendwie Miete mindert. Aber wenn ich ja dann einen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stelle als Vermieter, dann hat die Person ja einen neuen Wohnraum.
Ja,
und
genau.
Dann muss sie auch nicht die normale Miete weiterzahlen.
Genau, muss keine Miete zahlen. Und das mutet natürlich skurril an und deswegen war bisher herrschende Meinung, dass die ersparten Aufwendungen, also die eingesparte Miete, die ich gemindert habe, die ich nicht zahlen musste, dass die dann auf die Ersatzwohnraumkosten angerechnet wird.
Mhm.
Dann ist der Vermieter nicht doppelt belastet und der Mieter nicht bereichert sozusagen. Das ist der Gedanke dabei. Und die Entscheidung, über die wir gerade sprechen, aus dem Landgericht Koblenz, hat sich der bisherigen Mindermeinung angeschlossen und gesagt, es gibt keinen Vorteilsausgleich oder nur einen sehr geringen. Ja. Und das ist eben, vorsichtig gesagt, schade, dass ausgerechnet in einem Fall höherer Gewalt die Möglichkeit nicht genutzt wurde, hier die beiden Stellschrauben Angemessenheit und Vorteilsausgleich zum Zuge zu bringen. Ja, beides wäre eine Möglichkeit gewesen, höhere Gewalt auf beide Schultern zu verteilen. Und in diesem Urteil ist es eben einseitig zulasten des Vermieters ausgefallen.
Also das heißt, der Vermieter trägt die Kosten für die Sanierung, die jetzt dann im Raum steht, weil das Gebäude nicht mehr bewohnbar war.
Ja.
Kriegt keine Miete und zahlt noch Vier-Sterne-Hotel.
Richtig, genau.
Ja, das ist hart.
Das ist hart. Das Urteil, muss man sagen, ist noch nicht rechtskräftig, soweit ich weiß. Wird sich der BGH mit beschäftigen müssen. Aber
vielleicht auch ganz gut.
Ja, vielleicht auch ganz gut. Also wie gesagt, im Normalfall einer Erhaltungsmaßnahme kann man die Stellschrauben, die unbestimmten Rechtsbegriffe, entsprechend zu Mietergunsten justieren. Aber bei höherer Gewalt fand ich diese Entscheidung.
Das ist hart einfach.
Ja. Zumal man eben auch von dieser bisher herrschenden Meinung mit dem Vorteilsausgleich abgewichen ist. Ausgerechnet in diesem Fall. Ja.
Ja, wenn schon, denn schon, ne? Dann kriegt der Vermieter nochmal einen über. Soll sich ja lohnen. Der hat ja eh kein Geld mehr, dann kriegt er nochmal ein paar Rechnungen. Ja, Mann, ey. Okay. Aber könnte er rein, oder hätte er rein theoretisch schon sagen können, wenigstens, also ich meine, dass das irgendwie nicht gerecht sich anfühlt, zumindest mal, da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Hätte denn der Vermieter sagen können, an einem Punkt, irgendwie passen Sie auf, 4-Sterne-Hotel, die Rechnung wird jetzt doch ein bisschen teuer. Hier, ich habe Ihnen was anderes gesucht, das ist genauso groß. Keine Ahnung, hat ist auch möbliert. Wollen Sie da einziehen? Hätte der das machen können, dass er hätte sagen können, hier, wir wechseln?
Ja, das hätte man schon machen können, also dass man proaktiv sozusagen eine Alternative sucht. Das hätte dann zumindest den Charme, dass wenn der Mieter das nicht annimmt, das Gericht an dieser Stelle darüber nachdenken müsste, ob man dem Mieter dann doch noch was wegkürzt, weil er das nicht angenommen hat, obwohl es angemessen gewesen wäre oder so. Ne? Mhm. Das ist völlig richtig. Ne? Nur auf der anderen Seite muss man auch sehen, in dieser Phase.
Ja gut, der hat natürlich anderes im Kopf wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Also da waren wirklich alle bis zum Anschlag beschäftigt.
Ja.
In meinem Fall hat der Vermieter auch selber mit Hand angelegt und so weiter. Also die waren wirklich alle bis zur Belastungsgrenze im Einsatz. Und da finde ich,
Also ja, das ist eine Ausnahmesituation. Ne?
Na, genau. Also und ja. Außerdem ist es ja so, diesen Anspruch, diesen Aufwendungsersatzanspruch, das ist ja ein Anspruch des Mieters. Also muss der sich um die Anspruchsvoraussetzungen sich auch ein bisschen kümmern. Also
es ist natürlich auch leichter als Mieter, eine andere Wohnung zu finden, als Vermieter für den Mieter. Ne, das hat natürlich auch nochmal einen Stolperstein zusätzlich dazwischen. Ne?
Genau, weil dann weiß man nicht so genau, wo soll ich eigentlich jetzt genau für den suchen. Ja? Da kann man weniger richtig machen, als wenn der Mieter selber direkt guckt für sich. Und ich verstehe auch nicht, dass man da als Mieter so gar nicht sensibel dran gegangen ist, sich mal überlegt hat, ob das fair ist. Ja.
Gerade in so einer Situation, ne? Und egal, wie man sich versteht oder so, ne, das ist ja trotzdem.
Ja, das Mietverhältnis war eigentlich entspannt, also da, das war nicht das Problem.
Na, schade.
Ja.
Ja, also da fehlen einfach so ein bisschen die Worte, finde ich. Ne? Da, also ja, das ist einfach, tut einem sehr leid. Aber ich meine, vor so einer Situation sind wir alle nicht geschützt. Ne? Naturkatastrophen, glaube ich, kommen uns schon irgendwie näher nochmal als vielleicht vor einigen Jahren.
Ganz genau. Aber umso trauriger, dass die Justiz da an der Stelle die Gelegenheit nicht genutzt hat, ein faires Urteil zu sprechen. Mhm. Weil die Möglichkeit wäre von der Gesetzgeberseite ja gegeben. Also das hätte man so nicht entscheiden müssen.
Absolut, ja. Aber das heißt, also ich meine, da kann man sich nicht vor schützen, ne? Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, also wie soll ich mich vor einer Naturkatastrophe schützen? Ne?
Genau, im Vorbild kann man sich dann nicht vor schützen. Was man machen kann, und das muss man natürlich auch fairerweise sehen, es gibt ja Gebäudeversicherungen, ja, die übernehmen auch in der Regel, zumindest für eine bestimmte Zeit, Mietausfälle, sowas steckt da auch mit drin. Also man sollte immer gucken, dass man das Objekt gut versichert hat. Mhm. Gebäudeversicherung ist wirklich wichtig. Ne?
Das ist ja jetzt auch tatsächlich, das wird immer schwieriger, ne? Weil die Versicherungen natürlich auch hellhörig sind mit Naturkatastrophen.
Oh ja.
Ja. Das heißt, möglichst schleunigst dran machen ans Thema, nicht zu sehr warten und vielleicht auch gut beraten lassen, ne? Weil ich finde, es gibt gerade bei Versicherungen in diesen Verträgen ja auch so viel Klauseln, wo wir schon heute über die Schönheitsreparaturklauseln gesprochen haben. Aber da gibt es auch viele Klauseln, die dann irgendeinen Spezialfall wieder ausschließen und das ist die Lust, den man dann hat. Ne? Da muss man auch gut aufpassen.
Ja, bei den Elementarschäden zum Beispiel, Überschwemmungsschäden oder so, die übers Erdreich kommen müssen. Gut, das war jetzt bei der A nicht das Problem, das in Frage zu stellen. Aber Starkregen zum Beispiel, ne? Da muss man also sehr gut gucken, wenn man jetzt eine Wohnung weiter oben gelegen hat, wo über die Terrasse dann bei Starkregen Wohnung, also Regenwasser in die Wohnung eindringt. Ob das wirklich mit erfasst ist. Ich glaube, also früher war es nicht so, weil das eben nicht übers Erdreich dann eingedrungen ist. Also kein Überschwemmungsschaden war oder nicht als solcher galt. Aber ich meine, es gibt inzwischen auch schon Versicherungen, die auch diesen Fall mit einschließen.
Fall dann wieder.
Muss genau gucken. Ja.
Ja. Also gut versichern. Und in die Miete auch mit einpreisen oder sich zumindest dessen bewusst sein auch, ne, dass die Miete nicht nur. Ich meine, es fühlt sich natürlich schön an, wenn da erstmal Einkünfte sind, aber dass es nicht nur Einkünfte sind, sondern Teil davon eben auch für Erhaltungsmaßnahmen und so weiter zur Seite gelegt werden sollte. Ne? Und
genau,
dann,
für die Vermieterseite gilt, dass die Mietsache muss in dem vertragsgemäßen Zustand erhalten werden, zur Verfügung gestellt werden und erhalten werden. Und das ist den Teil, den ich immer erbringen muss, immer weiter fortwährend auch investieren muss und gegenrechnen muss gegen die Einnahmen. Mhm. Das ist klar, ja.
Und sofern möglich und man irgendwie nicht jetzt in so einer Ausnahmesituation ist, klar, da sind ja noch ganz viele andere Schicksale, die da auch dranhängen, privat wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber wenn es jetzt eine normale Situation ist, warum auch immer die Wohnung unbewohnbar ist gerade, dass ich mit einem Blick vielleicht auch drauf habe, ne, wo geht mein Mieter, meine Mieterin hin? Nächtigt der jetzt die nächste Zeit?
Ja, genau. Das
kümmere
sollte man,
ich mich vielleicht mit da so ein bisschen drum, dass ich das in die richtige Richtung einstiele.
Ja.
Ne?
Ja, man kann natürlich als Vermieter Ersatzwohnraum zur Verfügung stellen. Mhm. Und wenn der angemessen ist und der Mieter den nicht annimmt, dann sieht die Situation auch immer anders aus. Mhm. Ne? Mhm.
Ja, danke Ihnen. Ich meine, es ist natürlich ein so semi-schönes Beispiel. Vermieter sein kann ja auch, oder hat ja auch viele schöne Seiten und viele nette Erfahrungen, glaube ich, auch, die man machen kann. Und ich behaupte auch mal, dass die Mehrzahl der Mieter doch auch vielleicht ganz human und menschlich ist und vielleicht ein bisschen sensibel mitdenkt. Nur, die schwarzen Schafe gibt es immer.
Nach meiner Erfahrung ist das der Regelfall, Gott sei Dank. Beide Seiten gehen gerne und gut aufeinander zu. Das war übrigens bei diesen A-Katastrophen oder auch bei Corona oder so, bei dem gewerblichen Mietrecht zum Beispiel, ne, durchaus der Fall. Ja, also da habe ich in der Beratungspraxis überwiegend die Erfahrung gemacht, dass beide Seiten sehr kooperativ waren, sehr aufeinander zugegangen sind. Ja.
Ja, wir haben viele nette Menschen, sehr viele nette Menschen. Das ist immer leider schade, weil diese Negativbeispiele bleiben natürlich im Kopf hängen. Ne? Da regt man sich dann länger drüber auf. Aber wir dürfen uns auch freuen über alle, die wir nett um uns rum haben. Und ja, also Vermieter sein kann auch schön sein.
Durchaus.
Ja, und wenn wir ein bisschen vorbeugen, dann ist der Schaden zumindest nicht ganz so groß. Und wir hoffen ja, dass uns nicht allzu viele Naturkatastrophen noch hier einholen. Ja.
Das wollen wir hoffen.
Danke Ihnen, Herr Lang, und danke fürs Zuhören. Gerne wieder in 2 Wochen einschalten und mithören. Und dann freue ich mich auch auf Sie. Und Sie, Herr Lang, hören wir ganz sicher auch ganz bald wieder. Dankeschön.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Immer wissen, aller Eviak.